ganz herzliches Willkommen zum NFL Tuesday hier. Wir befinden uns ja leider momentan in den eher dunkleren Tagen der NFL-Saison aufs ganze Jahr gesehen. Nach dem Draft haben jetzt die Teams die Kaderplanung größtenteils abgeschlossen und wir müssen uns ein bisschen gedulden, bis die Liga dann und das ganze Theater drumherum, das wir ja so lieben, wieder an Fahrt aufnimmt. Die Rookies haben den Trainingsplatz zwar bereits betreten, aber wirklich fundierte Aussagen darüber, wie sie sich machen, können natürlich erst getan werden, wenn dann Mitte Juli dann auch die Veterans das Trainingsfeld betreten, die Training Camps starten. Für uns bietet das aber hier beim NFL Tuesday natürlich auch die Möglichkeit, über andere Themen zu sprechen, Themen, die ein bisschen drumherum sich lagern, um die eigentlichen News. Wie steht es so um die Liga im Allgemeinen? Welche Änderungen werden wir erleben? Der internationale Ausbau der Liga, so ein paar Sachen hatten wir schon mal angesprochen. Da haben wir jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall Zeit für. Und da können wir auch nochmal euch alle bitten und das Angebot angeben, dass ihr uns immer Fragen stellt. Wenn ihr ein paar Themen habt, Fragen habt generell zum Football, zu der Liga, zur NFL, dann gerne an uns. Jetzt, wie gesagt, in den kommenden Wochen werden wir dafür Zeit haben. Aber damit erstmal ein herzliches Hallo an dich, Christian. Heute haben wir noch ein paar Punkte, die auf jeden Fall brandaktuell sind.
Jo, hi Felix, hallo liebe Zuhörer, in der Tat, es ist ein bisschen weniger geworden, du sagtest es schon, ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass die Folge so kürzer werden könnte als üblich, weil bei uns steht ja immer relativ weit oben, dass wir nicht lange informationslos schwafeln wollen, sondern die Zeit doch einigermaßen komprimiert und sinnvoll gestalten wollen, aber ein paar Sachen sind da, über die wir quatschen können und vielleicht auch so ein bisschen mehr so ein paar Kuriositäten reinbringen, die vielleicht so eine Spur unterhaltsam sind, denn dass sie informativ sind und das Ganze vielleicht mal so ein bisschen auflockern. Ne?
Ja, außerdem, ich glaube, wir vielleicht, das sage ich jetzt einfach mal über alle, die uns zuhören, ich glaube, die hören auch gerne bei uns rein, wenn wir auch mal so ein bisschen in Schwafeln kommen. Denn das ist bei so einem Sportpodcast in meinen Augen ja auch häufig der Fall, beziehungsweise so ein bisschen, mal ein bisschen vorbei an den News ist auch nicht verkehrt. Aber eine News, die wir auf jeden Fall direkt mal besprechen sollten, ist Matt Ryan, Quarterback der Atlanta Falcons, hat jetzt die nächste Messlatte gesetzt in den Verträgen für Quarterbacks, in den sozusagen garantierten Millionen, die er bekommen wird, denn er hat eine 5-Jahres-Vertragsverlängerung mit einem Gesamtvolumen von 150 Millionen Dollar unterschrieben. Und zwar war das am vorgestrigen Tag, oder?
Ja, beziehungsweise am 4. Mai, genau, ja, vor zwei
Heute
Tagen.
Heute ist der? Sechste. Perfekt, na, habe ich das richtig in Erinnerung? Genau, die Messlatte, die ich gerade angesprochen habe, sind im Grunde genommen die jährlichen Zahlungen in 30 Millionen Höhe, die er jetzt bekommen kann, die garantierte Summe, die nicht ganz 100 Millionen ist, sondern eigentlich 94,5 Millionen, denn die restlichen 5,5, die sind Injury Guaranteed und aber er setzt auf jeden Fall einen neuen Standard damit. Es ist natürlich immer so, die Quarterbacks, die jetzt den Vertrag unterzeichnen aus der Riege des Matt Ryan, die wollen natürlich immer den nächst höheren Vertrag haben. Das ist eine relativ logische Sache, die jetzt immer kommt. Der Agent und der Spieler auch, die können natürlich nicht unter dem davor geschlossenen Vertrag bleiben. Und auf der anderen Seite, die Teams wollen natürlich damit auch ein Zeichen setzen, denn sie wollen natürlich auch ihren Quarterback als den Franchise-Quarterback nach außen kommunizieren. Und auch da können sie natürlich nicht unter den von uns schon häufig besprochenen Deals bleiben, die wir gesehen haben, à la Jimmy Garoppolo oder auch Kirk Cousins, die wir jetzt zuletzt hatten. Christian, vielleicht kannst du es nochmal kurz ein bisschen auseinanderdröseln, den Vertrag.
Ja, also es ist ein ziemlich starker Vertrag. Das ist wirklich so ein Elite-Level, würde ich mal sagen. Zumindest was die Bezahlung angeht, weil er sehr spielerfreundlich strukturiert ist. Ne? Du hast halt die hohen Garantien zum einen, also fast 3 Jahre komplett garantiert. Und in den Jahren 2022 und 2023 hast du einen Rosterbonus, der am dritten Tag des Liga-Jahres quasi aktiviert werden muss. Dementsprechend, das hatten wir auch schon gerade jetzt mit der Des Bryant-Geschichte gehabt, es ist halt sehr gut, wenn ein Spieler quasi gecuttet wird, dass es relativ früh in der Offseason passiert, damit man noch eine gute Möglichkeit hat, ein Team zu finden und halt nicht in so einer Situation landet, wie es jetzt Des Bryant getan hat, der jetzt immer noch nach dem Draft ohne Vertrag unterwegs ist und jetzt wohl eher so in die Richtung von 5 Millionen pro Jahr landen wird als 7 bis 8 Millionen, was vorher so als realistisch eingestuft wurde. Und das hat Matt Ryan halt in seinem Vertrag drin. In den Jahren, wo es quasi verkraftbar wäre, von den Garantien her ihn rauszuschmeißen, müsste man das dann auch gleichzeitig relativ früh tun, also so ziemlich genau zu Beginn der Free Agency, und insofern ein sehr starker Vertrag, verständlich stärker natürlich als der von Derek Carr und von Jimmy Garoppolo, auch wenn die Zahlen sich ähneln, beziehungsweise die Gesamtzahlen sich ähneln. Interessant ist halt, wie der Vertrag strukturiert wird, und das ist natürlich etwas immer schwierig zu durchschauen. Ja, und da kann man halt wirklich Matt Stafford im Prinzip als bestes Beispiel nehmen, der im letzten Jahr seine Verlängerung unterschrieben hat für, ich glaube, um 27 Millionen pro Jahr im Schnitt. Das heißt, man sieht wieder, Quarterback-Geld geht auch ordentlich nach oben. 30 Millionen ist die neue Messlatte, sag ich mal. Aaron Rodgers wird sie überschreiten. Es sei denn, er verzichtet selber auf Geld. Das kann natürlich auch sein. Tom Brady ist auch noch so ein bisschen dran. Der Vertrag läuft auch nur noch 2 Jahre. Und Russell Wilson ist auch in näherer Zukunft, glaube ich, wieder dran mit seinem Vertrag. Cam Newton, glaube ich, auch in 3 Jahren. Also es gibt so einiges, wo man sehen kann, die sich dann an der Messlatte orientieren werden können und tun werden wollen, je nachdem. Es ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung.
Ja, auf jeden Fall. Die Sache ist, was ich ganz interessant finde bei dem Vertrag, ist auch, dass da keinerlei Garantien für diese so klassische Incentives drin sind, die wir sonst in Verträgen haben. Also Game-Roster-Bonuses oder Workout-Bonuses, die sind in dem Vertrag nicht enthalten. Also das ist, wie man so schön sagt, Clean Cash, was Matt Ryan da bekommen wird. Und natürlich auch die Sicherheit für alle, die ihn mögen, für die Atlanta Falcons-Fans natürlich in erster Linie, eine Sicherheit, dass er auf jeden Fall die nächsten Jahre beim Team sein wird, aufgrund eben dieser hohen Zahlen, die es für das Team dann natürlich in den ersten Jahren, so wie wir das nicht immer haben, unwahrscheinlich machen, ihn rauszuschmeißen. Das heißt, er ist auch wirklich der Franchise-Quarterback, der er gewesen ist in den letzten Jahren, wird er auch in den nächsten Jahren sein für die Atlanta Falcons.
Ja, oder halt ein sehr teurer Fehler. Aber da muss echt schon einiges passieren, dass man ihn cutten wird, weil es halt wirklich sehr lange Zeit so gut wie gar kein Geld spart.
Genau. Die Frage ist jetzt natürlich, klar, Matt Ryan, 2016 MVP der Liga geworden, im letzten Jahr unter dem neuen Offensive Coordinator dann so ein bisschen ins Straucheln geraten, nicht mehr unbedingt die Zahlen, die Stats produziert, wie in 2016. Jetzt habe ich ja gerade eben gesagt, es ist natürlich immer so, einfach auch aufgrund der Außenwirkung musst du natürlich den nächsten Quarterback immer noch ein bisschen besser bezahlen als der vorherige. Ist es denn in deinen Augen für Matt Ryan gerechtfertigt, jetzt abgesehen von den, sage ich mal, Marktspezifikern?
Ja, doch, das würde ich schon sagen. Also ich würde so von dem Wert würde ich Matt Ryan ähnlich, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen, also Matt Ryan hat stärker produziert als Matthew Stafford. Insofern muss man da quasi schon den Vertrag von Stafford als Comp nehmen, also als wie nennt man das denn auf Deutsch, als Vergleichsobjekt oder Messlatte, sag ich mal. Und dann, jetzt hat man von 27 ist man auf 30 Millionen hoch, das sind 10%, das ist natürlich ein bisschen mehr, als das Salary Cap sich selber erhöht hat, das hat sich, glaube ich, um die 7% erhöht, aber das kann man machen und vielleicht, wenn man dann auch so da dran ist, dann geht man dann auch auf die 30 Millionen glatt. Ich glaube, Arthur Banks heißt er, oder Blanks, der Besitzer.
Blank.
Der Besitzer der Falcons hat auch gesagt, dass man den Spieler, glaube ich, bezahlen muss, was er verdient hat quasi, und hat sich da auch relativ zufrieden mit gezeigt und gesagt, okay, man muss das halt mehr oder weniger machen, geht kein Weg dran vorbei. Damit hat er auch recht, denn solange du halt nicht einen Quarterback wie Matt Ryan oder Matthew Stafford hast, bist du mehr oder weniger konstant auf der Suche, sag ich mal, ne? Und das ist halt einfach Geld, das man rausschmeißt, mit beiden Händen meinetwegen auch gerne. Das macht man in dem Moment, glaube ich, auch relativ gerne, weil, ja, wir haben ja die ganzen anderen Teams, die halt die Probleme haben und sich nicht so sicher sind dabei und die halt liebend gerne die 30 Millionen pro Jahr rauswerfen würden.
möchtest du das Team nennen gerne? Sonst hätten wir eine Folge ohne, dass du das Team nennst.
Ach, nee, das war jetzt gar nicht auf die Browns bezogen. Ich hätte jetzt so eher an die Dolphins gedacht, die mit Ryan Tannehill so rumkrebsen und in diesem zweiten Level der Quarterback-Verträge oder vielleicht dritten Level, ich weiß es nicht so genau, so rumkreuzen mit diesen Quarterbacks, die zwischen 15 und 18 Millionen verdienen, ne? Wie es ein Brock Osweiler kurzzeitig war, ein Ryan Tannehill, ein Tyrod Taylor. So diese, genau halt diese Quarterbacks, wo man sagt so, ja, ne, wie heißt das Sprichwort?
Nichts zu wenig Halbes Geld. Ganzes?
Ja, zu wenig Geld, um zu leben, zu viel Geld, um zu sterben oder so. Irgendwie so ein Sprichwort. Okay. Ja, so in der Art. Nee, aber.
Ja, sehr martialisch auf jeden Fall in dem Moment. Also Matt Ryan ist natürlich, ich glaube, jetzt es wird in der nächsten Saison wird er wieder besser performen können. Ich glaube, dieses eine Jahr unter dem neuen Offensive Coordinator Sarkisian hat ihm geschadet, aber ich glaube einfach, dass er vom Typ her ein Quarterback ist, eben wie Tom Brady, der nicht nur das Vertrauen braucht, sondern eben auch das Spiel verstehen muss und die Idee, die der Offensive Coordinator natürlich in das Team reinbringt, auch erstmal verinnerlichen muss. Deswegen kann ich das würde ich das letzte Jahr auch gar nicht bei allen, die vielleicht sagen, ja, Matt Ryan ist doch gar nicht so gut, gar nicht als Beispiel nehmen, sondern wirklich die 2016er Saison und ja auch die Jahre davor, in denen er wirklich verdammt stark gespielt hat. Und insofern glaube ich, dass er nächstes Jahr dann auch wieder deutlich besser sein wird mit den Falcons. Und wenn man bedenkt, dass sie auch dieses Jahr in den Playoffs ja kurz davor waren, dann auch ins Championship Game zu kommen. Muss man wirklich sagen, verdient. Jetzt ist natürlich, du hast es angesprochen, Aaron Rodgers die nächste Person auf dem Quarterback-Markt, die einen Vertrag anstrebt, der das natürlich dann nochmal toppen muss. Damit werde ich gespannt sein, welche neue Hürde bzw. neue Messlatte, besser gesagt, dann da angelegt wird, um natürlich dann auch den besten Vertrag für Aaron Rodgers rauszuholen.
Ja, das ist natürlich schwierig, weil selbst der Sprung zwischen Matthew Stafford und Matt Ryan zu Aaron Rodgers ist halt, Quantensprung ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist ein riesiger Sprung. Und wenn man den halt finanziell ausdrücken würde, dann wird das Team halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Ne? Ich meine, ein Aaron Rodgers, könnte ich mir vorstellen, ist durchaus auch so an die 40 Millionen pro Jahr wert, aber dann leidet das Team halt insgesamt darunter. Und das muss man das natürlich in das Gefüge hineinsetzen. Ich habe es gibt so ein paar Salary Cap oder ehemalige Spieleragenten, die bei Twitter relativ aktiv sind und ihre Prognosen immer abgeben. Einer davon ist Joel Corey, der auch so eine Prognose für den Vertrag von Aaron Rodgers abgegeben hat und den auch verglichen hat mit Matt Ryan's Deal, weil die, glaube ich, zeitgleich das letzte Mal Vertragsverlängerung unterschrieben hatten. Und da kommt er darauf, wenn er die Verträge quasi aneinander angleicht, dass Rodgers mit 31,75 Millionen Average per Year rausgehen wird. Das hört sich durchaus solide an. Ich denke mal, damit können beide Seiten irgendwo auch noch zufrieden sein. Das hindert das Team jetzt nicht unbedingt, also die Packers nicht unbedingt so sehr, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Gleichzeitig hat Rodgers dann auch mehr bekommen als nur vielleicht $1 mehr im Average per Year. Insofern, das klingt für mich so nach einem relativ fairen Vertrag. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob Aaron Rodgers sagt so, okay, Leute, wenn ihr so meine liebsten Wide Receiver wie Jordy Nelson behaltet, dann gehe ich einen kleinen Rabatt ein oder so, ne? Ja, aber das ist ja schon nicht passiert und man hat ja auch zwischenzeitlich gehört, dass er vielleicht so ein bisschen traurig ist oder so. Ich weiß nicht, ob er dann bereit ist, quasi noch so einen Discount einzurichten.
Ja, und vor allen Dingen Aaron Rodgers ist ja jetzt auch, wie nennt man das, Eigner beziehungsweise Minderheitsbesitzer der Milwaukee Bucks.
Ah, ja, stimmt.
Das heißt, da muss er jetzt noch ein bisschen Geld verdienen in seinen vielleicht letzten 5, 6, 7 Jahren in der NFL, um dann vielleicht irgendwann so einen Sportclub mal zu übernehmen. Was ich eine ganz interessante Entwicklung finde, ist, es wird ja häufig, wir haben ja auch häufig schon drüber gesprochen, dass die NFL insgesamt natürlich in den Verträgen beziehungsweise in diesen garantierten Geldern, Gehältern, die sie zahlen, einfach so sehr, sehr schlecht sind im Vergleich zu den anderen Ligen in Amerika, den anderen Sportligen. Und wir ja auch jetzt eine sehr interessante Entwicklung haben, gerade was die Quarterbacks angeht, die ja, du hast es gerade eben angesprochen, eben in meinen Augen über das verglichen mit dem, wie das Salary Cap wächst, eben deutlich mehr verdienen in den neuen Verträgen. Und andere Positionsgruppen, zum Beispiel die Running Backs, das hatten wir auch schon häufiger mal, total stagnieren beziehungsweise teilweise noch weniger verdienen. Also du hast, wenn du dir jetzt gute Running Back Verträge anguckst, die kannst du im Grunde genommen 1:1 vergleichen mit Verträgen von Top Running Backs vor 6, 7, 8 Jahren, als eben die Position natürlich auch noch deutlich,
höheren Wert hatte,
genau, für die Liga. Aber was ich ganz interessant finde, wenn man zum Beispiel jetzt das mal mit der MLB, also Major League Baseball, vergleicht, die ja quasi immer den Standard setzt für extrem hohe Verträge, extrem viel Geld, was da ausgegeben wird, und den Quarterback, sage ich mal, mit dem Pitcher vergleicht im Baseball, da haben wir zum Beispiel in der MLB den besten Pitcher Clayton Kershaw von den Los Angeles Dodgers, der zwar einen Riesenvertrag hat mit 7 Jahren, 215 Millionen Dollar, aber sein Annual Average Salary sind 30 Millionen. Und da haben wir uns jetzt quasi schon mit den Quarterbacks angenähert. Und das wird interessant zu sehen sein, wie sich jetzt dieser Quarterback-Markt weiterentwickelt, weil so rasant, wie es jetzt sich entwickelt hat, kann es im Grunde genommen nicht weitergehen, weil das Salary Cap nicht genug anwächst dafür.
Also theoretisch würde das auch noch gehen, weil du hast ja eine relative Entwicklung, die nah an der Erhöhung des Volumens des Salary Caps quasi stattfindet. Wir haben jetzt ein Wachstum von etwas mehr als von ungefähr 11% von Stafford zu Ryan. Und das Salary Cap ist um 7% gewachsen. Das geht natürlich nicht immer, wenn das immer so weitergeht, aber schlussendlich findet so eine gewisse, in der gesamten Offseason gerade so eine gewisse Normalisierung des Marktes quasi statt. Oder Normalisierung ist das falsche Wort. Eine Korrektur, wenn wir jetzt im kapitalistischen Begriffen bleiben. Ne? Also der Markt korrigiert sich selber und so scheint es gerade auch so ein bisschen in der NFL zu sein, weil das Salary Cap ja seit 2012 kontinuierlich um 7% gewachsen ist, was halt im Vorfeld nie so der Fall war. Und dann gab es den neuen CBA auch noch, der die Verträge von den nachwachsenden Rookies quasi so sehr starr gehalten hat und kostengünstig für die Teams vor allen Dingen. Dementsprechend ist halt unglaublich viel Salary Cap angewachsen. Ne? Wir hatten letztes Jahr die Browns mit 100 Millionen, die Raiders hatten vor 3 Jahren, glaube ich, ungefähr 80 Millionen in Cap Space gehabt. Das sind Situationen, die gab es halt vorher noch nie. Und dementsprechend ist, glaube ich, ist es so ein bisschen so, dass die Spieler so relativ lange gebraucht haben, um die um das halt quasi anzupassen auf ihre Gehälter, ne? Weil sie auch nicht unbedingt die besten Argumente hatten.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das stimmt schon. Ich bin halt nur gespannt, wie sich das insgesamt entwickelt, weil du hast es gerade gesagt, gesund für ein Team ist es natürlich auch nicht, wenn selbst wenn das Salary Cap in dem Maße anwächst, wie wir es jetzt sehen in den letzten Jahren und die Quarterbacks einfach immer ein bisschen knapp drüber liegen, wie sich die Verträge der anderen Spieler dann auch entwickeln. Und man sieht das immer häufiger, also nicht nur die Running Backs, auch die Safety-Position. Das sind Positionsgruppen, die stagnieren in ihren Verträgen und die Quarterbacks wachsen natürlich extrem momentan. Und ich fand es interessant zu sehen, dass man da schon fast Parallelen hat zu eben der Major League Baseball, in der einfach für die Pitcher extrem viel Geld rausgehauen wird.
Ja, es ist ja auch eine Frage. Ich meine, wenn das Salary Cap der NFL weiter um 7% jährlich wächst und das jetzt noch ein paar Jahre passieren wird, dann kannst du durchaus auch mal so Verhältnisse bekommen auf lange Sicht wie in der NBA, ne? Weil dann einfach das gesamte Volumen einfach so groß ist, ne?
Ja, definitiv. Und wie gesagt, die andere Entwicklung ist ja auch eben diese Garantien, die jetzt auch häufig verklausuliert sind. Das sind nicht immer alles komplette Garantien, die man auch wirklich dann am Ende bekommt, aber dieses Volumen steigt natürlich auch extrem an.
Ja, absolut.
Eine andere Personalie, dann haben wir schon fast quasi so ein bisschen so die Hauptnews abgedeckt. Der zweite große Name diese Woche war Jason Witten. Wir hatten das letzte Folge schon angesprochen. Da war das aber noch nicht so ganz offiziell. Jetzt ist es offiziell. Jason Witten geht in den Sportfrühruhestand, nenne ich es mal, und wechselt zu ESPN die vakante Position von Gruden. Als Analyst beim Monday Night Football Game wird er übernehmen. Beziehungsweise in Klammern, denn wir wissen ja aus der letzten Saison, unser guter Freund Jay Cutler war ja auch geplant als Analyst für CBS, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Ja,
oder? Ja, ich glaube Fox? Auch, aber ich bin mir da nicht sehr sicher.
Oder war es Fox? Nee, ist CBS, glaube ich. Auf jeden Fall, der ist ja dann...
Es müsste ja Fox gewesen sein, weil CBS war ja Tony Romo.
Ja, kann gut sein. Oder ja, stimmt, es war Fox, der hätte da mit Kevin Burkhardt, glaube ich, genau. Auf jeden Fall Jason Witten, eine sehr interessante Geschichte eigentlich auch, weil Jason Witten das jetzt relativ kurzfristig auch dem Team mitgeteilt hat, auch natürlich in einer Situation, in der es für das Team nicht so einfach ist. Wir haben gerade drüber gesprochen, die Teams haben ihre Kaderplanung im Grunde genommen abgeschlossen und Jason Witten, so hört man, hatte eigentlich dem Team noch versichert, noch ein Jahr spielen zu wollen und noch ein Jahr da zu sein als das sogenannte Security Blanket für Dak Prescott, hat dann aber sozusagen nochmal einen Rückzieher gemacht und geht jetzt, wie gesagt, zu ESPN und beendet eine sehr, sehr großartige Karriere, muss man sagen. Es gibt da auch immer wieder Kontroversen um Jason Witten. Nicht zuletzt Martellus Bennett hat da so ein paar Sachen mal gesagt, die ihn nicht in so einem super Licht erscheinen lassen. Aber man kann sagen, was man will. Jason Witten, eine großartige Karriere, 12.448 Yards, 68 Touchdowns. Und auch letzte Saison, in der es ja relativ schlecht lief für die Cowboys, war er immer noch sehr, sehr solide, vor allen Dingen eben ein sehr kompletter Tight End, der als Blocking und Receiving Tight End gleichermaßen ja sehr, sehr große Leistung gebracht hat für die Cowboys, besonders natürlich noch damals mit Tony Romo ein absolut starkes Duo gebildet hat und jetzt, wie gesagt, geht und die Cowboys so ein bisschen ja alleine lässt, wenn man so will, denn bei allem, was die Cowboys nicht gebrauchen konnten, war quasi der Verlust von Dez Bryant und Jason Witten zeitgleich, muss man ja sagen. Und da wird sehr interessant sein, die Cowboys, die ja hohe Aspirationen immer haben, was in der nächsten Saison da möglich ist, denn einen wirklichen Tight End als Ersatz haben sie momentan nicht und auch die Receiver, die sie jetzt noch haben, sind nicht wirklich ein Ersatz für die jetzt abgegangenen Bryant und Witten.
Nee, das stimmt. Also da sind auf jeden Fall große Lücken im im Waffenarsenal von Dak Prescott. Also nächste Saison, ich habe mir das jetzt noch nicht so ganz mit beschäftigt, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass es gut laufen wird für die Cowboys. Dazu ist, glaube ich, dazu fehlt dann jetzt fehlt einfach zu viel Produktion. Zu Jason Witten selber, ist schon eine beeindruckende Karriere, ne? Ich meine, ich glaube, er hat kein Spiel verpasst seit der Saison 2003. Ich glaube, da hat er irgendwie jedes Spiel gestartet sogar. Ja, krass, das ist erstaunlich, ne? So ein bisschen wie Joe Thomas von den Dallas Cowboys, der ja auch nun wirklich über 10.000 Snaps in Folge gespielt hat. Das wird natürlich bei Witten nicht so gewesen sein. Der wird sicherlich auch mal runtergekommen sein vom Feld. Aber schon eine beeindruckende Karriere, auch wenn es nicht unbedingt eine First Ballot Hall of Fame Karriere ist, wie es dann immer so schön heißt. Wird sicherlich in die Hall of Fame kommen, davon kann man wohl ausgehen. Aber er war halt nie der beste Tight End, ne, in einem Jahr. Also das ist so das, was ihm ein bisschen fehlt. Also er war halt jetzt halt über 15 Jahre hinweg immer einer der Besten, aber nie so richtig der Beste, ne? Und das fehlt dann, glaube ich, so ein bisschen dafür.
Ja, klar, aber das, was du ansprichst, eben seine Availability war halt immer da. Genau. Und es ist ja häufig auch im Football deutlich mehr wert, wenn du einen Spieler hast, der vielleicht nicht zu den Top-3-Titans jedes Jahr gehört, aber dafür jedes Spiel spielt, ist mehr wert, als wenn du einen Gronkowski hast oder Jordan Reed in Washington beispielsweise, der von den Fähigkeiten her ein super guter Titan ist, aber im Grunde genommen pro Jahr immer nur 5-6 Spiele machen kann, wirklich bei 100%, das bringt dir dann auch nichts. Vielleicht holen sie ja auch jetzt Antonio Gates, der ja das Idol eigentlich oder der das Sinnbild für Tight End von den damals San Diego Chargers, jetzt Los Angeles Chargers, der 38-jährige Tight End, der nicht mehr bei den Chargers spielen wird nächste Saison, denn da hat Hunter Henry, der wirklich sehr, sehr, sehr gute Tight End, der junge Tight End, in den Rang abgelaufen. Und Antonio Gates wird nächstes Jahr, wenn er als 38-jähriger Tight End noch weiterspielen möchte, auf jeden Fall in einem neuen Team spielen. Und ja, wenn er nochmal Geld kassieren will, dann würde ich an seiner Stelle zu den Cowboys gehen, denn die haben zwar nicht viel Cap Space, aber geben es gerne aus.
Das ist eine gute Aussage. Haben nicht viel Capspace, aber geben es gerne aus. Ja. Das trifft für die Cowboys wirklich ganz gut zu. Möglich ist es. Das ist dann so ein bisschen so ein, so ein Verzweiflungs-Signing, ne? Also, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern Gates noch großartig helfen kann. Er ist jetzt, wie alt ist er? 37, also wird, glaube ich, 38, ja. Genau, wenn die Saison startet. Ja, hatte im letzten Jahr nur 316 Yards erlaufen, beziehungsweise erfangen. Ja, gut. Aber klar, man muss natürlich irgendwie was auch, was aufbieten können, ne? Und insofern, aber ich weiß halt nicht, ob er zum Beispiel Bock hat, nochmal auf so einen Einjahresvertrag für eine Million, eine gute Million oder so. Das ist dann halt auch die Frage, wenn nach einer so langen Karriere, ob man dann nicht einfach sagt, so, okay, nee, komm, scheiß drauf, ich gehe in Ruhestand, gut ist.
Ja, das ist sehr gut möglich. Eine letzte kurze Nachricht, das habe ich vorhin noch kurz gelesen. Die Seahawks haben jetzt offiziell Defensive End Cliff Averill auch entlassen. Wir hatten das schon häufiger angesprochen, Cliff Averill, der ja letzte Saison auch, 12 Spiele verpasst hatte, hat nur am Anfang gespielt. Genau. Und wirklich nur eine schwerwiegende Nackenverletzung sich zugezogen hatte und schon von relativ früh prognostiziert wurde, dass es vielleicht nie mehr für ihn ein Zurück gibt aufs Spielfeld, das ist damit jetzt relativ besiegelt, will ich mal meinen. Cliff Avril, also von den Seahawks, wird wohl aufgrund dieser Verletzung kein Football mehr spielen können.
Ja, ich weiß es nicht, aber wer weiß. Ja, also ich habe da noch nichts Definitives zugehört, aber es ist natürlich schon klar, wirklich sehr fraglich, ob das überhaupt noch Sinn macht, rein sportlich gesehen, und ob er dann überhaupt noch selber Lust hat. Ne? Das ist die nächste Frage.
Ich hatte es eingangs gesagt, die Zeiten sind jetzt etwas dunkel in der NFL. Wie gesagt, Mitte Juli werden erst die Training Camps so richtig losgehen und starten. Das heißt, ab dann können wir dann auch wieder mehr über die einzelnen Teamzusammensetzungen etc. sprechen. Was davor aber noch sein wird, sind noch so ein paar Meetings auch, NFL-interne Meetings. Und eine Sache, ein Thema, was eigentlich schon seit Wochen im Raume steht und mit Sicherheit da auch nochmal besprochen werden wird, ist ja das Thema Kickoffs in der NFL. Die Liga hat das schon vor Jahren versucht, da eine Sicherheit reinzubringen, weil das im Grunde genommen der Moment im Spiel ist, in der die größte Verletzungsgefahr droht, aufgrund dessen, dass einfach 11 Spieler auf der einen Seite und 11 Spieler auf der anderen Seite Vollspeed aufeinander zulaufen. Da hat die Liga es eben versucht, einfach den Kickoff nach vorn zu verlegen, sodass eben mehr Touchbacks erzielt werden. Problem war, dass eben die Teams relativ clever dann schon von der ersten Saison an gesagt haben, okay, dann trainieren wir unsere Kicker eben darauf, dass sie einfach den Ball auf die 1 Yard oder innerhalb der 5-Yard-Linie kicken, sodass der Returner gezwungen ist, eben auch rauszulaufen, und haben damit auch sehr großen Erfolg, denn sie können wirklich die Teams dann immer schon vor der 25-Yard-Linie stoppen. Jetzt hat die Liga so ein bisschen sich gedacht, okay, dann müssen wir das wieder ändern, beziehungsweise wir müssen es irgendwie wieder sicherer bekommen. Und es gibt auch Gerüchte, dass der Kickoff vielleicht komplett eliminiert werden könnte. Was hältst du davon? Könntest du dir das vorstellen, ein NFL-Spiel ohne Kickoffs?
Ja, es ist schon teilweise schwer vorzustellen, wenn man an den ikonischen Moment denkt, des Startes des Super Bowls, wo dann wirklich das Blitzgewitter quasi startet. Ne? Tausende Fotos, zehntausende Fotos werden irgendwie auf einen Schlag gemacht. Und ja, es ist halt der Start des Spiels. Ne? Also schon nicht so einfach sich vorzustellen. Aber klar, es ist halt einfach auch ein Dilemma für die NFL. Ne? Also Troy Vincent, der Vice President of Football Operations der NFL, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist er
sehr wichtig.
Zuständig, ja. Genau. Zuständig für den Ablauf des Spiels, hat wohl in einem Interview mit einem Reporter gesagt, dass der Kickoff wohl verschwinden wird, dass es wohl eine klare Sache ist, dass es jetzt mehr oder weniger nur noch so Versuche sind, den noch am Leben zu erhalten oder vielleicht einen langsamen Übergang herzustellen. Der Kickoff wird auf jeden Fall immer mehr wie einen Punt gemacht. Also jetzt die Regeländerungen sehen wohl vor im Moment, dass Spieler nicht mehr quasi 5 Yards laufen dürfen, bevor der Ball geschossen wird. Also die müssen halt quasi aus dem Stand losrennen, dann dürfen das Ball empfangende Team darf nur noch 3 Spieler hinten stehen haben, die anderen 8 Spieler müssen um 15 Yard der Line of Scrimmage sozusagen dann stehen, und die Wedges werden halt auch verboten, weil gerade in den, ich glaube, ein Drittel der 71 gemessenen Concussions innerhalb des letzten Jahres überhaupt, oder war das über einen Zeitraum? Also es wurden 71 Concussions festgestellt bei Kickoff-Spielzügen. Ja, es ist klar, es ist ein riesiges Problem. Gehirnerschütterungen sind nach wie vor das dominierende Thema abseits der NFL. Und die NFL versucht immer mehr, das Thema anzugehen, weil es zum einen teuer ist, zum anderen sehr schlechte PR und darüber hinaus auch immer mehr junge Talente wegbleiben, weil Eltern sich sagen, okay, ich lasse mein Kind nicht Football spielen, das ist irgendwie viel zu gefährlich, das für die persönliche Entwicklung meines Kindes, das möchte ich nicht. Und dementsprechend fehlt dann natürlich auch wieder später Talent in der NFL, und das sieht die NFL. Und es gibt genug Argumente, warum sie sich darum kümmern müssen, und deswegen kümmern sie sich darum. Und Ja,
das ist, glaube ich. Es ist wirklich super, super schwieriges Thema, weil auf der einen Seite der Kickoff natürlich ein sehr unsicherer Spielzug ist in der Liga. Also klar, da passieren sehr, sehr viele Verletzungen. Ich sehe momentan auch keine Regeländerung, die das sicherer machen könnte. Würde man den Kickoff noch weiter vorverlegen, dann sind die Kicker auch in der Lage, den Ball auf die 1-Yard-Linie zu kicken, ähnlich wie ein Punt, wie du es gerade sagtest, würde man ihn wieder nach hinten verlegen. Passiert das Gleiche, dürfen die Spieler quasi nicht mehr mit Anlauf laufen, hat einfach nur der Returner mehr Zeit, nach vorne zu laufen, aber der Impact, also dass Leute aufeinander knallen, den verhinderst du dadurch auch nicht. Also ob die jetzt mit angelaufen kommen mit einem 5-Yard sozusagen Runoff oder irgendwie, ändert nichts daran, dass sie irgendwo auf dem Spielfeld zusammenknallen werden. Das ist das Traurige. Auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, der Kickoff und das Special Teams insgesamt, das ist einfach so, so wichtig für das Spiel, auch für die Strategie im Spiel, dass man sich, ich kann es mir kaum wegdenken. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch, die Gefahr ist einfach sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite sind es auch so viele Spieler, was du gerade angesprochen hast, die quasi durch das Special Teams Play einfach auch irgendwann zu großen Spielern werden, die vorher vielleicht nie die Chance gehabt hätten, in ein Team zu kommen, außer eben in ihrer Rolle als Special-Teams-Player und dann eben zeigen, dass ich bin schnell, ich bin irgendwie, keine Ahnung, flink, was auch immer. So ein Julian Edelman beispielsweise. Das ist für mich so ein perfektes Beispiel, ist jetzt so der super Slot-Receiver und hat 2 Super Bowls gewonnen. Würde es einen Kickoff nicht geben, wäre er wahrscheinlich nie in der Liga angekommen, weil es keinen Platz damals für ihn gegeben hätte und er hätte wahrscheinlich nie den Weg in die Profiliga geschafft. Das sind so Sachen, da sind so viele Sachen, die einfach schwierig zu ertragen wären, würde der Kickoff eliminiert werden. Aber auf der anderen Seite, klar, wenn die Gefahr einfach so groß ist, dass eben auch Spieler sich stark verletzen, dann muss man wirklich ganz klar überlegen, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, ob man vielleicht den Kickoff nur eliminiert und Punts noch lässt oder ich weiß es nicht. Also klar, der Kickoff ist auf jeden Fall eine relativ schwierige Sache.
Ja gut, ich meine, der Kickoff wird ja immer mehr zum Punt, ne? Jetzt auch mit den Regeländerungen. Und vielleicht wird dann irgendwann der Kickoff durch einen Punt ersetzt. Das kann natürlich auch sein.
Oder nur noch Onside-Kicks.
Ja. Es gibt ja so einige Ideen, wie man den Kickoff irgendwie anders gestalten könnte, wie man Teams dazu motivieren könnte, zum Beispiel Touchbacks zu erzielen. Sprich, wenn man durch die Field Goal quasi schießt aus der Entfernung, kriegt man einen Punkt oder so. Oder, was habe ich nochmal gehört, es ist einfach im Prinzip so, dass man startet an der eigenen 20-Yard-Linie, das ist halt gegeben, und wenn man dann einen Onside-Kick quasi machen wollte, würde man nicht einen Onside-Kick machen, sondern an der eigenen 20-Yard-Linie einen 4th-and-20-Versuch schaffen müssen, quasi, ne? Also so, dass man dann quasi so ein Spiel, eine Spielsituation aufbaut, die ungefähr so unrealistisch ist, wie ein Onside-Kick. Da gibt es Möglichkeiten. Das Problem ist halt nur, es hat dann halt nicht mehr so richtig viel mit dem Kickoff zu tun, ne? Und ich habe das Gefühl, die NFL versucht das irgendwie irgendwie zu regeln, dass die Zahlen, die Verletzungszahlen besser werden. Aber ja, ob es klappt, wir werden sehen. Ich befürchte auch, dass es auf lange Sicht nicht zu halten ist.
Ich denke auch. Also wirklich, also was ich wirklich sehe, ist auf der einen Seite einfach die, was viele unterschätzen, die unglaubliche Bedeutung des Kickoffs, gerade was die Strategie angeht und auch während des Spiels, die Möglichkeiten, die Teams einfach damit auch haben, Field Position zu gewinnen, und einfach, ja, auf der anderen Seite einfach die zu hohe Verletzungsgefahr. Also ich kann es mir momentan nicht vorstellen, ein Spiel ohne Kickoff, aber wie gesagt, ich würde mich natürlich dem beugen, wenn man sagt, die Gefahr ist einfach zu groß für die Spieler und wir suchen uns was anderes, aber dann würde ich mich wirklich über eine sehr, sehr kompetitive Lösung freuen und nicht einfach nur sagen, okay, komplett Kickoff weg und jedes Team startet halt einfach an der 20-Yard-Linie oder 25-Yard-Linie oder so, dann, das wäre mir irgendwie zu einfach. Also man muss irgendwie was finden, was das Spiel, dem Spiel dann immer noch gerecht wird.
Vielleicht so ein Jumpball wie im Basketball. Der Referee schmeißt den Ball in die Luft und die beiden Quarterbacks, Starting Quarterbacks müssen hochspringen und den Ball auf ihre Seite werfen.
Okay, das führt dann dazu, dass New Orleans nie gewinnt.
Ja, stimmt. Oder man draftet dann nur noch High-Jump-Spezialisten, ne?
Ja, genau. So. okay, Genau, du hattest, wir haben beziehungsweise wir hatten heute in einer kleinen Vorbesprechung noch so ein paar andere Themen angesprochen. Ich schieb den Ball mal rüber an dich, Christian, Kickoff von mir. Was ist, liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du als erstes besprechen noch?
Ja, es ist dann wieder so ein bisschen so das Kuriositäten-Kabinett. Ja, es wurde so wieder so ein bisschen aufgemacht. Gab so ein paar strange Stories. Also zum einen, Ben Roethlisberger hat sich in einem Radio-Interview ja als nicht so netter oder gönnerhaftes Teammate von Mason Rudolph gezeigt, den die Steelers ja in Runde 3 gedraftet haben. Er hat gesagt, dass er nicht so ganz verstehen kann, warum die Steelers einen Quarterback in so einer hohen Position draften, weil er ihn zugesichert hat, noch, ich glaube, 5 Jahre spielen zu wollen. Das hat er, glaube ich, gesagt. Hat mehrmals gesagt, so, ja, kannst nicht verstehen, aber gut, er versteht auch, dass er nicht der GM ist und dass der GM handeln muss, wie er das für richtig hält, aber seines Erachtens wäre es nicht nötig gewesen. Nach dem Motto und dass er auch nicht das Gefühl hat, dem Rookie-Quarterback auch was beibringen zu müssen. Dafür gäbe es ja auch noch Landry Jones, der sehr gut ist, quasi junge Quarterbacks zu unterrichten. Etwas kurios das Ganze, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Ben Roethlisberger ungefähr jedes halbe Jahr mit dem Ruhestandsgedanken spielt und den auch öffentlich mitteilt. Also da, finde ich, kann man den Steelers nicht vorwerfen, dass sie mal so einen Versuch machen. Selbst ein Tom Brady wurde davon bis jetzt noch nicht verschont. Der hat eigentlich auch andauernd irgendwelche kompetenten, hohen Draftpicks, Quarterbacks im Rücken und muss damit leben. Und dann verstehe ich so ein bisschen nicht, warum Ben Roethlisberger da so drauf reagiert.
Ja, das hat mich auch sehr verwundert, weil Ben Roethlisberger Big Ben.
Mach doch einfach auf.
Nein, das sage ich nicht. Big Ben hat, wie du es gerade eben gesagt hast, in den letzten beiden Jahren immer wieder verlauten lassen, dass er sich auch vorstellen könnte, jetzt aufzuhören. Man muss dazu sagen, Ben Rosses, Big Ben, hat jede Saison eigentlich mit mehreren Verletzungen zu kämpfen, die ihn dazu zwingen, das ein oder andere Spiel auszusetzen. Und man hat dann auch immer den Eindruck, dass er nicht wirklich mit so voll dabei ist. Also man hört häufig den Eindruck, dass er lustlos auf dem Spielfeld auch ist. Nicht zuletzt zum Beispiel das Spiel gegen Jacksonville mit seinen 5 Interceptions. Und das sind so Zeichen, die würden mir als GM deutliche Sorgen bereiten, wenn ich diesen Quarterback habe. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Steelers jedes Jahr ein sehr, 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 sehr gutes Team aufs Feld bringen. Und wenn wir einfach sagen, dass der Quarterback der wichtigste Mann auf dem Feld ist, die wichtigste Position überhaupt, dann muss man ihm auch ankreiden, dass seit dem letzten Super Bowl-Sieg er nichts mehr wirklich, zumindest nicht das Team getragen hat. Denn von dem Team, was sie in den letzten Jahren hatten, gerade in der Offense, muss man sagen, hätten sie auf jeden Fall mindestens nochmal eine, zumindest mal Super Bowl Appearance schaffen müssen. Und auch das kann man Big Ben ankreiden. Von daher ist es für mich absolut normal. Und es war jetzt ja auch nicht, dass die Steelers in der ersten Runde irgendwie hochgetradet haben und Josh Rosen gezogen haben, sondern wirklich dann den 4., 5. Quarterback in dem Draft mit Mason Rudolph geholt haben. Ja, aber ich glaube, die Aussage von Big Ben ist im Grunde genommen ein Sinnbild einfach auch dafür, dass es da nicht unbedingt so heiter zugeht. Also, ja. Wenn wir reden über Tom Brady und Bill Belichick, auch zwischen Big Ben und den Verantwortlichen bei den Steelers gibt es offensichtlich größere Kommunikationsschwierigkeiten.
Ja, wir hatten ja im letzten Jahr auch die Geschichte mit Todd Haley, ist Todd richtig der Vorname? Der Offensive Coordinator, Haley, zu den Browns gegangen ist, nicht so ganz richtig, ne? Aber Big Ben war ja auch nicht so ganz zufrieden mit ihm, ging irgendwie so weit, dass er gesagt hat, nee, ich durfte nicht aus irgendwelchen Spielzügen rausaudibeln, zum Beispiel zu einem Quarterback-Sneak. Ja, also so insgesamt wirkt das Ganze doch schon so ein bisschen so, als wenn Ben Roethlisberger sich so ein bisschen, sagen wir mal so, als wenn er zumindest nicht zufrieden wäre.
Nee, definitiv ist er auch nicht. Also wir hatten das ja nach dem Spiel mit den Patriots, als es da Problem des Time-Management gab, kurz vor der Interception am Ende des Spiels, als dann Big Ben in einem Radio-Interview in der Woche drauf eben gesagt hat, dass er quasi einfach nur gemacht hat, was sie ihm gesagt haben, und die treffen halt nicht die besten Entscheidungen und er ist nicht in der Lage und versteht das nicht, weil andere Quarterbacks in seiner, von diesem ja, gerade, also diese guten Quarterbacks sind alle in der Lage, aus eben rauszudroppen aus dem Spielzug und selber eben auch den Offensive Coordinator zu spielen auf dem Spielfeld, und er darf das nicht. Also das sind alles Sachen, die ja, interessanterweise nicht so hohe Schlagzeilen werfen wie anderorts.
Ja, wahrscheinlich, ja gut, ich meine, Tom Brady, Bill Belichick, die Patriots sind einfach ein Team und Individuen, die Klicks garantieren, sag ich mal, ne? Und das ist bei den Steelers halt einfach weniger so. Und dementsprechend, da muss man das so, glaube ich, bewerten. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch, wir beide und auch wir Fans hier in Deutschland uns so ein bisschen dran gewöhnen, so ein bisschen so ein Bullshit-Detektor, sag ich mal, uns, oder so eine Bullshit-Detektor-Brille aufsetzen, dass wir dann quasi so ein bisschen lernen, mehr zwischen den Zeilen zu lesen.
Okay. Du hast gerade angesprochen, Fans in Deutschland, vielleicht können sich Fans in Deutschland/Europa häufiger demnächst freuen über die ein oder anderen Spiele, die mehr in Deutschland und in Europa stattfinden werden, beziehungsweise vielleicht sogar ein Team in London. Wir hatten das vor ein paar Wochen schon angesprochen, beziehungsweise du hattest es angesprochen, und dann hatten wir leider nicht mehr die Zeit, weil damals eben noch die brandaktuellen Tagesnews den Vorrang hatten. Aber jetzt haben wir auch die Zeit, wie gesagt, darüber mal zu sprechen. Und zwar hat ja der Besitzer der Jacksonville Jaguars, Khan, das altehrwürdige, beziehungsweise jetzt altehrwürdig ist es immer noch, auch wenn es neu gebaut wurde, das Wembley Stadium in London gekauft für knapp 1 Milliarde.
Nee, noch hat er es nicht gekauft. Er will das kaufen.
Ja gut, aber es ist schon so gut wie safe.
Ja. Nee, ich hab die Tage noch eine Schlagzeile gelesen. Ich habe da nicht so ganz durchgeblickt. War wohl irgendwie ein Artikel im Guardian, glaube ich, dass es von Seiten des Staates aus, also von England aus, bestimmte Vorschriften gibt oder Bedingungen gibt, wie das Stadion zu nutzen ist oder so. Was das genau war, stand leider nicht drin. Und da stand drin, okay, gemäß diesen Bestimmungen könnte das Stadion erst irgendwie 2050 oder so gekauft werden von Khan. Das wirkte aber für mich am Ende so wie so eine Sache, die man irgendwie, wo dann Khan irgendwie mit das irgendwie so bei einem Bierchen klärt mit irgendwie, oder beziehungsweise bei Kaviar oder was auch immer, aus einer Yacht oder so, so Dinge, die man so hinter verschlossenen Türen dann irgendwie so managt oder so. Aber das war auf jeden Fall erstmal eine Negativschlagzeile. Aber insgesamt, ja, es wirkt so, als wenn er starkes Interesse daran hätte, das Wembley Stadium zu kaufen, und das ist natürlich unglaublich interessant.
Vor allen Dingen gab es ja auch schon Äußerungen, denn man muss ja bedenken, das Stadion gehört dem englischen Fußballverband, sprich verglichen mit Deutschland, dem DFB, denen gehört das Stadion, die haben das gekauft, und die haben quasi schon grünes Licht dafür gegeben, es zu verkaufen, was mich total überrascht hat in einem Land wie England, in dem ja Fußball noch viel, viel, ja, verwurzelter ist, möchte ich fast sagen, als in Deutschland. Also zumindest.
Ja, das Geburtsland, ne?
Ist ja. Und dass da quasi der Verband, das Stadion, die Vorzeigearena mit der ganzen Geschichte, die da dran hängt, bereit ist zu verkaufen, hat mich total überrascht. Also das war, ich hatte immer gedacht, dass er ein anderes Stadion sich kaufen könnte in England. Das ist ja kein Problem. Aber das Stadion, das dem Verband gehört, dass er das wirklich kaufen kann. Ja, krass.
Ja, das ist tatsächlich krass. Also ich habe eine wilde Analyse dazu. Ich muss dazu sagen, ich bin halt im Fußball echt nicht mehr so richtig drin. Ich weiß halt nur, dass der englische Fußball unglaublich explodiert durch die TV-Gelder, die Premier League generieren kann, entstehen ja diese riesigen Ablösesummen. Und kann mich erinnern zu können, dass ich vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren oder so was gelesen hat, dass die englische Nationalmannschaft so ein Problem hat, Talent nachzuziehen, weil die Liga so erfolgreich ist und so viel sich in den anderen europäischen Ligen bedient und so viele Stars da einkauft und dementsprechend dann halt selber Probleme haben, das eigene junge Talent zu platzieren. Und irgendwo stand in einem Artikel von Khan und der FA und Wembley auch drin, dass die FA, oder nicht, ich glaube, Khan hat selber gesagt, dass die FA nicht unbedingt sich um Stadionbusiness kümmern sollte, sondern das Geld lieber in die eigene Jugendförderung oder so stecken muss. Und das klingt solide und auch nach einer guten Motivation, warum sie das Wembley-Stadion verkaufen wollen, weil ich meine, 1,2 Billionen Dollar, also Milliarden Dollar, beziehungsweise Pfund, genau. Ist auch ein Haufen Geld, und damit kann man natürlich einiges an Jugendfußball finanzieren mit, ne? Und Das ist sicherlich auch ein sinnvoller Schritt, so ein bisschen. Ich glaube, in den Nullerjahren hat der DFB das in Deutschland auch gemacht und den kompletten Jugendfußball umstrukturiert.
Ja, aber es ist natürlich auch eine lustige Entwicklung, dass du quasi das Stadion jemandem verkaufst, der selber quasi dafür mitsorgt, dass eben das Problem im englischen Fußball entstanden ist, denn er ist ja selber Eigentümer eines Premier League Clubs.
Oh. Nein, erste Liga Clubs nur noch.
Ja, okay, stimmt. Also, aber wir haben ja, ich glaube, Man U wird sind die Eigner aus Amerika. LeBron James ist ja kleiner Eigentümer bei Liverpool, dann Abramovich bei Chelsea, schätze ich ja immer noch. Und also im Grunde genommen gehört Kahn ja auch zu den Fremdinvestoren, die den Fußball, wenn das der Fall ist, vielleicht haben sie auch einfach keine gute Jugendarbeit, das könnte ja auch sein, quasi den Fußball dann so ein bisschen blockiert, was die Entwicklung von Jugendspielern angeht. Aber auf jeden Fall, um da wieder zurückzukommen, wäre dann natürlich die Möglichkeit, wenn ihm das Stadion gehört, nicht nur natürlich die Spiele da austragen zu lassen, die in Europa, in London stattfinden, sondern vielleicht auch noch mehr Spiele pro Saison, plus dann in der weiteren Entwicklung das Team komplett rüberzuziehen aus Florida nach England.
Ja, und das ist definitiv eine Möglichkeit. Also es gibt meines Erachtens zwei realistische Optionen. Die eine Option ist, in Florida Druckmittel aufzubauen, zu sagen, wenn er selber das Stadion in Jacksonville erneuern möchte oder ein neues Stadion vielleicht komplett bauen wollte, dass er quasi öffentliche Gelder bekommt, um das Stadion zu finanzieren, weil er einfach sagt, okay, ganz ehrlich, so, ich habe da ein Stadion und ich kann mir das hier so nicht leisten und wenn ihr das Team behalten wollt, dann müsst ihr halt mir Kohle dazugeben, eine halbe Milliarde oder so. Das ist so die eine Sache, die ich für realistisch halte. Die andere Sache ist klar, er will darüber ziehen, er will die NFL expandieren ins internationale Geschäft und hat in London schon eine relativ gute Fanbase. Ich glaube, die Tickets in diesem Jahr sind wieder innerhalb von 24 Stunden ausverkauft gewesen, so dass sogar die NFL, die London, die heimischen Fans quasi schon sehr frustriert waren, weil sie dann auch wieder auf sekundäre Verkaufswebseiten angeboten wurde zu einem Vielfachen des eigentlichen Kaufpreises. Insofern ist die Fanbasis scheint dort zu sein. Also es scheint auch wirklich so zu sein, dass in 2-3 Jahren die Fanbasis in London auch ein Team komplett alleine tragen kann, in Anführungsstrichen, so wird das dann immer genannt. Und dementsprechend wirkt es für mich auf mich realistisch und ich muss sagen, es macht mich wirklich sehr, sehr glücklich.
Ja, meine Frage ist einfach nur, ob dann im Endeffekt die anderen Owner mehrheitlich auch dafür stimmen, dass das Team umzieht. Da bin ich mir halt nicht so sicher, ob die anderen Owner sagen, dass der Markt ist jetzt so riesig, dass sich das für uns lohnt, eben diese logistische Herausforderung jedes Jahr mehrmals angehen zu müssen. Das ist, ja, wenn ich mir vorstelle, dass wirklich die Jaguars da beheimatet wären in London und die Teams aus der Division dann beispielsweise dann da jedes Jahr hinfahren müssen und das, ja. Da sind viele Hürden einfach noch, was die Zustimmung der anderen Owner angeht und ich kann mir es nicht so wirklich vorstellen, weil eben auch viele der Owner, glaube ich, nicht so diesen Weitblick haben für die Entwicklung der NFL in Europa.
Ja, vielleicht nicht für die NFL in Europa, aber für die NFL als Unternehmen. Und die NFL hat gerade unheimlich viel Geld, das sie einnimmt und ein unheimliches Wachstum, das sie erfährt. Aber es ist, glaube ich, relativ klar, dass es begrenzt ist, weil der amerikanische Markt nun mal begrenzt ist und weil die NFL eben nicht nur gegen die anderen drei großartigen Sportarten wie Basketball, Baseball und Eishockey konkurriert, sondern auch gegen, ja, ich sag jetzt mal im Großen und Ganzen das Internet, also mit all seinen Streaming-Optionen, mit YouTube und mit einer neuen Möglichkeit, wie man Zeit, Freizeit gestalten kann überhaupt, was halt in den 90ern nicht der Fall war. Es ist heute einfach so fragmentiert, ja, dass da halt einfach weniger Zuschauer die klassischen Sachen sich angucken und das wird auch die NFL wissen und da ist natürlich, wenn man das Produkt nicht großartig ändern kann oder will, dann muss man das natürlich sich andere Märkte suchen und was die NFL ja auch in China probiert, die wollten ja auch dieses Jahr eigentlich ein Spiel in China abhalten, das wurde auch erstmal wieder gestrichen, weil das logistisch zu schwierig war. Man sieht ganz klar, die wollen auf neue Märkte. Ich meine, in Europa sehen wir das, dass das im Free-TV übertragen wird. Das heißt dementsprechend, es wird günstig verkauft. Also man kann viel Football im Free-TV schauen. Man sieht einfach eine ganz klare Strategie, dass die NFL neue Märkte erschließen möchte. In Mexiko, das Spiel, das jetzt mittlerweile schon wieder dort abgehalten wird. Also es ist der Wunsch da. Natürlich ist die Sache klar, ein Team in einem anderen Land zu haben, das ist ein Riesenschritt. Und da wird sicherlich noch viel Überzeugungsarbeit von Kahn geleistet werden müssen. Aber ich halte es für durchaus vorstellbar.
Ja, durchaus vorstellbar. Ich halte es für eher vorstellbar, dass vielleicht das ein oder andere Spiel mehr dann in London stattfinden wird, aber auf absehbare Zeit auch. Trotz der Geschichte, die ja auch Europa hat mit der NFL Europe, ist der Markt in Europa für mich einfach nur nicht so lukrativ, was den Football angeht, momentan und auch nicht in den nächsten 3-4 Jahren, selbst wenn die Entwicklung so weitergeht, dass man es wirklich riskieren kann, ein Team hierher zu bringen. Und die anderen, wenn ich mir eben die anderen Major Sports Leagues in Amerika anschaue, die sind alle erstmal in Richtung Asien gegangen, was Preseason-Spiele angeht, was Spiele außerhalb von Amerika angeht, und die ganze Werbemarketing-Kampagne richtet sich eigentlich erstmal in den asiatischen Bereich, in den asiatischen Markt, weil ich glaube, da einfach noch mehr Geld zu holen ist, und wenn die Owner, dann die 32 Owner zusammensitzen, geht es wahrscheinlich einfach nur um jeden Euro, den sie irgendwo rausholen können, und ich weiß nicht, ob diese Kosten-Nutzen-Rechnung mit einem Team in Europa in London zeitnah realisierbar ist. Also wäre super schön, aber ich glaube eher, dass das ein oder andere Spiel mehr gemacht wird.
Also vor 2021 wird das Ganze eh nichts, wegen der CBA-Verhandlungen. Also da muss man mit den Spielern auch sicherlich nochmal drüber verhandeln. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es halt so ein schrittweise Ding ist, ne? Wie du gerade schon sagtest, mehr Spiele. Vielleicht teilt man sich die Heimspiele auf. 4 Heimspiele in Jacksonville, 4 Heimspiele in London und quasi so ein weiteres Vortasten dahin in die Richtung. Aber für mich macht es einfach zu viel Sinn insgesamt. Und da, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach auch der Wunsch der Vater des Gedanken in dem Moment. Aber im Moment, ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.
Hast du sonst noch was aus deinem Kuriositätenkabinett?
Ja, wir haben noch so ein paar negative Nachrichten, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Bock habe.
Auf die negativen Nachrichten?
Ja, wir können sie ja vielleicht nochmal eben einfach kurz erwähnen, ne?
Ja, also die negativste auf jeden Fall, mal wieder, muss man ja sagen, aus Washington, ein Team, das wirklich sehr, sehr viele Negativschlagzeilen produziert und jetzt den nächsten Tiefpunkt erreicht hat. Und zwar waren es die Cheerleader des Teams, die auf einer Reise in Costa Rica, war das, glaube ich, in 2013.
Für Fotoshooting,
genau, diesen klassischen Kalender-Fotoshoot, den man ja sowieso schon in Frage stellen muss. Dort waren in Costa Rica und dort dann eben lokalen Sponsoren etc. pp. Man kann sich das vorstellen, irgendwelchen Business-Heinis vorgeführt wurden, wirklich auf eine ganz, ganz üble Art und Weise. Sie mussten sich irgendwie rausputzen, teilweise dann auch nackt posieren. Bis jetzt habe ich nur nichts aus Washington gehört, was es irgendwie entkräften könnte. Das heißt, diese Story ist auf jeden Fall wahr, und es ist wirklich traurig zu sehen, dass diese Teams immer noch so operieren. Und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Also Washington für mich wirklich sehr, sehr negativ, nicht nur wegen des Namens, sondern auch immer wieder wegen dieser Stories, die sie haben. Ja, traurig, wirklich.
Definitiv. Also das war eine ziemlich krasse Geschichte, die ich mir auch durchgelesen hatte, und wirklich mit dem Kopf schütteln. Also ja, das war, vielleicht kann sich einfach jeder am besten selber durchlesen. Das war schon eine ziemlich krasse Geschichte, wie generell mit Cheerleadern in der NFL häufig umgegangen wird. Ich habe da auch nicht so den Überblick, ob da wirklich alle Teams so schlechte Bedingungen haben, weil das die Lohnstruktur, glaube ich, auch ziemlich mies ist. Die arbeiten halt teilweise wirklich für den Mindestlohn, also dann so um die $10 die Stunde oder so. Und so ein Trip dann zum Beispiel, der war dann komplett ohne Gehalt. Also das heißt, man hatte nur Kost und Logis bezahlt bekommen. Und das Ziel dabei ist halt, man kann sich präsentieren als Model oder Tänzerin oder so. Und damit dann quasi hofft man, die Karriere dann zu starten. Und das ist irgendwie alles so ein richtig mieses Geschäft meines Erachtens, wenn du ein Team hast, das um die 200 Millionen Dollar Umsatz macht pro Jahr im Schnitt und dann halt nicht dazu in der Lage ist, den prominentesten Gesichtern abseits des Feldes quasi einen gescheites Gehalt zu zahlen, geschweige denn ein sicheres Arbeitsumfeld, ne? Also das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte.
Ja, also das ist für mich einfach nur ein weiteres Beispiel, dass komplett Cheerleader, abgeschafft werden müsste, weil es im Grunde genommen einfach nicht mehr nicht okay ist in meinen Augen, wie mit den Frauen umgegangen wird, und man das von heute auf morgen eigentlich einstampfen muss.
So wie es jetzt ist, auf jeden Fall. Aber das wird so schnell nicht passieren, glaube ich, befürchte ich. Und vielleicht kriegt man es erstmal hin, dass so gewisse Änderungen vollzogen werden. Aber naja, man muss es weiter beobachten.
Genau. Eine weitere, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt eine, obwohl doch ist auch Eric Reed. Wir hatten häufiger auch schon über ihn gesprochen. Safety vormals der 49ers, ehemaliger Pro Bowler in 2013. Auch er, der ja als einer, der Colin Kaepernick am stärksten unterstützt hatte zu seiner aktiven Zeit noch in der NFL, jetzt immer noch auf Suche ist nach einem neuen Vertrag. Er hat sich der Klage von Colin Kaepernick angeschlossen gegen die NFL und damit natürlich auch, wenn man ja in die Zukunft schaut, natürlich genauso wie Colin Kaepernick dadurch seine NFL-Karriere für seinen Kampf gegen die Ungerechtigkeit im Grunde genommen aufs Spiel gesetzt jetzt, denn dass Eric Reed immer noch nicht unter Vertrag genommen wurde, ist schon seit Beginn der Free Agency relativ, beziehungsweise sehr, sehr überraschend, weil sportlich gibt es auch da keine großen Fragezeichen bei ihm.
Es ist halt immer der Safety-Markt, der halt sehr schwach ist diese Saison, aber klar, damit wird dann halt wieder argumentiert und das ist dann immer wieder so ein typisches Totschlagargument so in diese Richtung, aber
wie gesagt, Eric Reed ist eben besser als, sage ich jetzt mal, ohne mich nochmal genau zu informieren, der ja gehört zu den Top 15 Safeties in meinen Augen und wenn ich davon ausgehe, dass 32 Teams in der Regel 4-5 im Kader haben, ist es relativ einfach, diese Rechnung. Und wie gesagt, also Eric Reed schließt sich der Klage von Colin Kaepernick an gegen die Liga. Mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit dieser Klage.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also das ist auch wirklich meines Erachtens sehr schwer abzuschätzen, weil das halt so legal, also so juristischer Kram ist, der ja auch für Nicht-Experten häufig schwer abzuschätzen ist und auch schwer zu durchschauen ist. Aber wir werden sehen. Ich hoffe da, dass sich diese Sache wirklich mal in eine gescheite Richtung entwickelt und die NFL in irgendeiner Art und Weise auch mal eine gute Stellung bezieht. Das wird meines Erachtens immer notwendiger. Ja. Ja, jetzt haben wir die Stunde eigentlich auch schon fast wieder voll, ne?
Haben wir es wieder geschafft.
Aber ja, jetzt, wir hätten noch Trump, der Kaepernick und Kanye West zusammen in, was wollte er sie reinpacken, irgendwie für sein Team, für irgendeinen, ach ja, der wollte den Gipfel über Rassismus abhalten und dafür dann Colin Kaepernick und Kanye West ins Team holen und ja, das hat mich dann zu so einem kleinen Wutausbruch mal wieder gebracht, aber das ist halt Donald Trump, ne? Immer erstmal fünfmal richtig hart draufhauen und dann danach im Nachhinein abseits seiner Basis sagen so, nee, wir können auch einen Deal machen, aber das ist so, ne? Kotzt mich tierisch an, muss ich sagen.
Definitiv, aber jetzt hat er ja ein neues Gremium, beziehungsweise ein altes Gremium, was es schon seit vieler Zeit in Amerika gibt, hat er jetzt neu besetzt mit Bill Belichick.
Genau, Bill Belichick, der alte Konsorte.
Ja. Ein Gremium, das zur Förderung von Sport, Ernährung und whatever in Amerika immer wieder schon seit Jahren quasi namhafte ehemalige Sportler, Trainer, Experten zusammenholt, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie man quasi für die amerikanische Bevölkerung Sport, gesunde Ernährung und so weiter und so fort näher bringen kann. Bin mal gespannt.
Ja, leider auch so einen Schritt zurück, wie es auf mich wirkte. Also das Ganze lief so ein bisschen unter der Schirmherrschaft von Michelle Obama während der Amtszeit von Barack Obama. Und sie hat halt sehr starken Fokus darauf gelegt, dass die Schulkantinenernährung sich verbessert. Generell, was genau der Plan war, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kann man sich ja ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen sollte. Und jetzt sollte der Fokus wieder mehr auf dem Sport liegen und von dem Essen weg. Was halt für mich so ein etwas antiquierter Ansatz, sag ich mal. Es ist halt auch nicht schlecht, klar, das will ich damit gar nicht sagen, aber der Fokus über eine gescheite Ernährung ist, gerade wenn man so, ja, ich bin jetzt auch kein Experte dafür, ich muss da auch vorsichtig sein, aber es wirkt halt auf jeden Fall für mich nicht ganz so gut und dass Bill Belichick da seinen Namen für hergibt, ist halt auch für mich als junger Patriots-Fan nicht so, es ist zu verdauen, aber nicht ganz.
Nicht ganz so leicht, vor allen Dingen bin ich gespannt, wenn ich mir vorstellen würde, Bill Belichick vor irgendwie, sagen wir, so einer Schulklasse und ihnen irgendwie was erzählen soll über die richtigen athletischen, keine Ahnung, Trainings, die man machen kann. Und sobald ein Kind was fragt, was muss ich denn machen, um besser zu werden, sagt er einfach, du musst ja jeden Tag arbeiten, keinen Tag Pause machen, no days off, und mache mal das Beste fürs Team, ja, oder die Schulklasse.
Fürs Team, ja.
Das wird spannend.
Ja, aber das wäre quasi schon die bestmögliche Antwort, die man erwarten kann. Die wahrscheinlichste Antwort wäre so, na, das habe ich schon beantwortet.
Ja, genau, I covered that. Okay. Ja, dann haben wir es für heute mal wieder geschafft. Wir hoffen, dass ihr auch uns in den nächsten dunklen Wochen der NFL begleiten werdet, denn wir werden weiterhin die Themen für euch haben, die vielleicht jetzt nicht die brandaktuellen Themen sind, weil sie einfach momentan nicht vorhanden sind, aber eben die Themen, die mal ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen, über zur NFL. Und wie gesagt, wenn irgendwelche Fragen da sind, generelle Fragen zu Liga, Struktur, Salary Cap, Spielern, was auch immer, Strategien, dann schreibt uns gerne über die bekannten Kanäle, gerne über Twitter immer. Dann werden wir das immer wieder auch mit aufnehmen und euch dann darüber informieren. Genau, das war von meiner Seite.
Genau.
Christian, ich danke dir wie immer.
Auch von meiner Seite, danke und alles Gute für euch für die Woche. Und
ja, danke, bis dahin, schöne Woche, ciao.